Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Einfach unterrichten. Heute geht's um die Ausgabe On, Lernen in der digitalen Welt mit dem Thema Design Thinking. Und die Expertin dafür ist Steffi Wössner, hauptberuflich Leiterin der Stabsstelle Zukunft des Lernens am LMZ in Baden-Württemberg, früher Lehrerin gewesen und freiberufliche Beraterin und Referentin für zukunftsorientiertes Lernen und gleichzeitig Mitherausgeberin von On. Und an ihrer Wand hängt Innovate or Die. Herzlich willkommen, Steffi Wössner.
Vielen Dank.
Erklär es mir, als wäre ich fünf. So hieß ein schönes Buch. Bitte erklären Sie mir, was ist Design Thinking, als wäre ich fünf?
Also Design Thinking ist eine Methode, um Probleme zu lösen, und zwar so, dass menschenorientierte Lösungen herauskommen. Das heißt, dass man das Problem für die Menschen löst und nicht für ein System zum Beispiel. Und das Ganze ist sehr kreativ und dadurch natürlich auch sehr viel mit Offenheit verbunden. Das heißt, zusätzlich ist Design Thinking neben einer Methode auch noch ein Mindset, an Probleme heranzugehen.
Wenn ich jetzt fünf wäre, würde ich wahrscheinlich fragen, was ist nochmal Mindset? Aber so tief gehen wir jetzt mal nicht rein. Ich bin selbst begeistert von Design Thinking. Deswegen, um ein bisschen mehr Spannung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu erzeugen, werde ich in die Rolle gehen, Advocatus Diaboli. Ich bin jetzt mal die Bedenkenträgerin, die anzweifelt, wie das alles so funktioniert. Wenn ich lese und höre, was Design Thinking ist, wird da nicht einfach ein neues Schweindall durchs Dorf getrieben? Ist Design Thinking nicht dasselbe wie guter Projektunterricht, wie man ihn früher schon hatte? Was ist daran neu?
Nein, überhaupt nicht, weil, also ist schon mal die Frage, muss man wirklich von Unterricht reden? Also ich würde nie von Projektunterricht reden, weil Unterricht impliziert schon mal, dass es jemanden gibt, der alles vorplant, der bestimmte Ziele im Blick hat und diese Ziele unbedingt erreichen möchte. Das heißt, dass er im Prinzip die Kinder und Jugendlichen, mit denen gearbeitet wird, anleitet und ihnen Grenzen setzt. Das heißt, das fällt schon mal weg. Und selbst wenn man an Projekten arbeitet, da steht in der Regel ein Ziel am Ende. Das heißt, man hat einen Auftrag, etwas zu tun. Bei Design Thinking ist es aber so, dass man ein Problem lösen möchte. Und Problem lösen gehört zu den Zukunftskompetenzen, die wir einfach brauchen in einer exponentiellen Zukunft. Und deshalb wird da anders an solche Themen herangegangen. Man möchte das Problem lösen, man hat Ideen. Und dann überlegt man sich, was mache ich denn für einen Prototypen? Wie kann die Lösung aussehen? Und die skizziere ich dann. Das heißt, das ist viel kreativer als das, was Projekt Lernen auch mit sich bringt.
Okay. Angenommen, ich würde es jetzt mal versuchen wollen. Das, was Sie beschreiben, klingt ja nach einer umfassenden Änderung. Ich spreche nicht mehr von Unterricht, sondern von Lernen. Ich habe kein Ziel, sondern ich löse ein Problem. Könnte ich irgendwie kleinschrittig anfangen?
Ja, natürlich. Also man kann schon kleinschrittig anfangen. Man kann allerdings nicht übergehen von wirklich Unterricht in der Form, wie das auch heute noch häufig von Referendaren gelernt wird, dass man eine Unterrichtsstunde plant zum Beispiel, sondern man muss sich tatsächlich fragen erstmal, und das ist durchaus einfach, was ist dann das Ziel der Bildung? Ist das Ziel der Bildung, dass wir Lehrpläne erfüllen, die vor Jahren entstanden sind? Oder ist es eher das Ziel der Bildung, junge Menschen zu verantwortungsbewussten Bürgern nicht anzuleiten, sondern ihnen zu helfen, verantwortungsbewusste Bürger zu werden, die zum einen die Probleme, die wir heute haben, lösen können, weil die können mit dem Wissen aus dem Lehrbuch offenbar nicht gelöst werden, sonst wären die schon gelöst. Und wir wissen ja auch nicht, was kommt. Und das liegt daran unter anderem, dass wir in einem System leben, wo ganz viel Wert noch auf Wissen gelegt wird. Und wenn plötzlich dieses Wissen nicht mehr sinnvoll ist in einer bestimmten Situation, dann wissen wir nicht, wie wir handeln sollen. Und genau das kann man mit unter anderem Design Thinking natürlich bekämpfen, die Kinder können kreativ bleiben, können Ideen haben, auch mal rumspinnen, weil einer der Grundsätze von Design Thinking ist auch, früh zu scheitern und oft zu scheitern. Und um auf die Frage zurückzukommen, ob man das kleinschrittig machen kann, ja, wenn der erste Schritt ist, dass man diese Frage stellt, was ist das Ziel der Bildung?
Okay, jetzt weiß ich nicht, ob ich gleich die ganze Bildung hinterfragen möchte. Die nächste kritische Frage wäre, gibt es eine Schule, die das schon erfolgreich tut? Denn Schule ist ja einerseits, steht ja im Bildungssystem und auf der anderen Seite ist das Curriculum, ich möchte mit meinem Stoff durchkommen und möchte vielleicht doch was Neues probieren. Kennen Sie eine Schule, die das schon erfolgreich probiert hat?
Also ich kenne Schulen, die machen zwar oder die sagen, sie machen Design Thinking, die sind aber sehr, sehr eng am Curriculum. Ich kenne eine Schule in New York, das ist die Quest to Learn School. Die Quest to Learn School ist eine öffentliche Schule, die ihr komplettes Curriculum in ein Game-Based Learning Konzept eingebaut hat. Das heißt, die Kinder sind dort Forscher, die auf ihrem Weg durch das Schuljahr bestimmte Themen erforschen und dabei eben die relevanten Dinge lernen. Und zusammen mit ihren Lehrkräften, das heißt, die sind auch auf Augenhöhe und nicht die Lehrkraft weiß alles, die Kinder und Jugendlichen wissen nichts. Das ist ein Beispiel, also die arbeiten mit Design Thinking. Teilweise haben sie auch Systems Thinking mit integriert, was für bestimmte Altersgruppen wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. Also so wirklich das System und die großen Zusammenhänge zu erkennen. Aber die sind schon in diese Richtung unterwegs. Und ich hatte vor kurzem Kontakt mit einem Professor, das ist auch in ON 13 drin, ein Interview. Der Professor ist aus Dänemark und der macht Studien dazu mit Lehrkräften, zum Beispiel im Bereich Mathematik, Programmieren, so in die Richtung. Das heißt, dort wird eben ein Problem präsentiert und dann versucht man mit Design Thinking Ideen zu finden, wie man dieses Problem lösen kann, in dem Fall eben ein mathematisches Problem.
Mathematik ist ein gutes Beispiel. Es gibt ja im mathematischen Problemlösen als eine Fachkompetenz. Ich war auch mal Mathelehrerin, da gab es die Fermi-Aufgaben, also Aufgaben, die keine eindeutige Lösung haben, sondern denen man sich schrittweise nur annähern kann. Und dann brauchen Kinder verschiedene mathematische Kompetenzen, um das zu lösen. Und die lösen es eben auf ihrem Niveau. Also bräuchte ich sozusagen gute Aufgaben, um Design Thinking im Fachunterricht, im Matheunterricht anwenden zu können?
Ich weiß nicht, ob das eine Aufgabe sein sollte. Ich glaube, es müsste ein Problem sein, das auch relevant ist für die Kinder und Jugendlichen. Weil ich kenne viele Mathematiklehrer, die durchaus Mathematik als Selbstzweck sehen. Also es ist toll und deswegen machen wir das. Ich glaube, dass alles, was Kinder und Jugendliche lernen sollen, auch relevant für sie und für ihre Zukunft und im Endeffekt auch unsere Zukunft sein sollte. Und für mich wäre es sinnvoller, eine Design-Challenge zu stellen, die einen gesellschaftlichen Bezug hat, wo aber vielleicht Mathematikkenntnisse einfach notwendig sind.
Ein Beispiel bitte.
Zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ich möchte eine neue Stadt gründen, also ich kann eine neue Stadt gründen, die nachhaltig ist. Dann kann ich die natürlich planen, aber ich muss ja auch bestimmte Dinge dabei berücksichtigen. Zum Beispiel, wie groß, wie hoch sollten die Häuser sein? Wie breit müssen die Straßen sein? Wie breit müssen vielleicht auch die Baumalleen zwischen den Straßen sein, um das Ganze nachhaltig zu gestalten und mehr grüne Flächen zu haben, damit die Stadt atmen kann. Dinge wie könnte ich dann vielleicht diese Stadt auch smart machen? Auch dafür braucht man natürlich viel mathematische Kompetenzen. Was kann vielleicht mit KI gelöst werden? Zu all diesen Dingen braucht man im Prinzip schon mathematische Kenntnisse. Aber das geht ein bisschen in die Richtung, was Stanford gemacht hat mit Design Thinking. Die haben einen Prozess gestartet, der hieß Stanford 2025. Das ist schon ein paar Jahre her. Und die haben sich eben überlegt, wie könnte eine Universität in der Zukunft aussehen. Und die hatten diesen schönen Slogan drüber, Declare a mission, not a major. Und haben das dann sehr schön illustriert mit sehr vielen praktischen Beispielen, dass Studierende in dem Fall keine Fächer mehr studieren sollten, sondern sich einfach Ziele im Leben suchen sollten, die sie lösen möchten. Und wenn sie dafür Biologie lernen müssen, dann müssen sie Biologie lernen. Wenn sie dafür eine Fremdsprache brauchen, dann lernen sie die Fremdsprache. Und immer im interdisziplinären Austausch auch.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ja später auch in bürgerliches Engagement mündet, vielleicht auch in eine Berufsorientierung, dass ich schon mal meine Talente entwickeln kann, vielleicht überhaupt erstmal entdecke. Also angenommen, ich wäre jetzt die kritische Lehrkraft, die aber doch irgendwie mal anfangen will. Ich würde mir Post-its und Stoppuhr besorgen. Wieso eigentlich so viele Post-its? Wieso die Stoppuhr?
Also die Stoppuhr, um einfach bestimmte Phasen, also der Design Thinking Prozess besteht aus ganz konkreten Phasen. Das sind 5 oder 6, je nach Modell. Und man muss tatsächlich ein bisschen auf Zeitmanagement achten, damit man auch genug Zeit für diese kreative Phase hat. Aber das beginnt erstmal damit, dass man versucht, ein Problem zu verstehen, eine Empathie für dieses Problem aus menschlicher Sicht zu bekommen, dann zu überlegen, wie könnte ich das lösen, ganz viele Ideen zu sammeln. Da kommen die Post-its rein, wo man einfach mal wild drauf losschreiben kann. Und dann in bestimmten Methoden wird dann einfach entschieden, welche Gruppe welchen Prototyp umsetzen möchte und das einfach mal probieren möchte. Und dann wird getestet.
Wie kommt man denn in so eine kreative Stimmung, dass man auf neue Lösungsideen kommt, die man vorher noch nicht gedacht hat?
Also man kann es kleinschrittig angehen, indem man einfach mehrere Runden startet. Einfach erstmal sagt, okay, und jetzt schauen wir mal traditionelle Lösungen für dieses Problem. Wie sehen die aus? Und dann kann man den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten und sie auch wirklich aktiv dazu animieren, weiter rauszudenken, also außerhalb eines Systems zum Beispiel zu denken. Wenn ich für die Schule, also wenn ich mir eine Design-Challenge zum Beispiel stelle, wo es darum geht, wie sieht die Schule der Zukunft aus, dann kann ich erstmal sagen, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, das System wird es nach wie vor geben, also dieses System, das wir kennen mit Klassen und so weiter. Und dann kann man im Prinzip die zweite Phase starten, indem man einfach sagt, und wie lernt ihr denn in eurer Freizeit? Überlegt mal, wie ihr das integrieren könntet. Und da kann man tatsächlich dann weitergehen bis hin zu sehr, ich würde jetzt nicht sagen visionären Ansätzen, sondern sehr verrückten Ansätzen. Was, wenn ihr euch wirklich wünschen könntet, wenn ein komplettes freies Wunschkonzert, was könntet ihr machen? Was würdet ihr gerne machen? Und dann wird darüber demokratisch auch abgestimmt. Und das gehört eben mit dazu, dass man sich auch einigen kann.
Das klingt ja so, Schule der Zukunft, als könnte man mit Design Thinking auch Schulentwicklung betreiben. Wo könnte ich mich denn da hinwenden, wenn ich jetzt Lehrkraft wäre?
Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell gibt es relativ viele Ansatzpunkte. Also das HPI zum Beispiel ist eins der Institute, die am bekanntesten dafür ist.
Steht für Hasso-Plattner-Institut,
genau.
Und dann gibt es ja auch noch die Hopp Foundation, die zumindest in Baden-Württemberg für Schulen Angebote macht. Ich kenne noch die Initiative Neues Lernen in Berlin. Die ist auch in der Publikation On mit drin. Also genau. Wer sich dafür interessiert, kann ja auch mal ins Heft oder in die Online-Variante reinschauen. Ich will noch mal auf die Fehlerkultur zurückkommen. Sie haben gesagt, scheitere oft und früh, so in der Art, ist ein Grundsatz beim Design Thinking. Jetzt diese neue Fehlerkultur, die macht mich als Lehrkraft doch skeptisch. Also Sie wissen ja, ich bin der Advocatus Diaboli. Wenn ich ein Haus gebaut haben will, dann möchte ich ja, dass der Maurer oder die Elektrikerin ein tragfähiges Haus gebaut haben und nicht, dass die einen schönen Prozess hatten und schön viele Fehler gemacht haben. Also ist jetzt der Prozess wichtig? Oder das Ergebnis?
Der Prozess. Also im Prinzip, der Prozess ist viel wichtiger als das Ergebnis. Das Ergebnis ist ein Prototyp. Das heißt nicht, dass es ein fertiges Produkt, das man so umsetzen kann, sondern das ist ein Ansatz, der ein menschliches Problem löst. Wie das dann konkret umgesetzt wird, das ist wieder eine andere Frage. Das muss dann in eine Entwicklungsphase gehen. Aber prinzipiell, es geht um diesen Prozess, Probleme flexibel auch zu lösen und eben auch zu erkennen, dass man Fehler macht. Und genau das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die auch in vielen Bereichen sehr viele Probleme lösen würde, wenn man sich nicht einmal festlegt, irgendwas zu machen und das dann einfach auf Teufel komm raus durchzieht. Man sieht an vielen Ecken und Enden dass das nicht funktioniert.
Okay, also nehmen wir die Design Challenge, das Design Thinking für gesellschaftliche Probleme und fürs Handwerk vielleicht eher nicht. Letzte Frage, bevor ich Sie persönlich nochmal fragen will. Ist jetzt Design Thinking eine Methode oder ist es ein Mindset oder ist es ein Modell? Was ist es denn jetzt?
Also ich glaube, es ist sowohl eine Haltung, also das Mindset, als auch eine Methode, die innerhalb dieses Mindsets verwendet werden kann, wie viele andere agile Methoden. Für mich wäre aber tatsächlich das Mindset wichtiger, weil wenn wir das Mindset nicht haben, dann können wir keine Lösungen finden, dann sind wir nicht offen genug in der Regel. Das heißt, diese Offenheit ist wirklich die Grundvoraussetzung. Und ich glaube auch, dass hinter dieser Haltung die Frage nach dem Warum steht. Und wir stellen heute ganz häufig, vor allem im Bildungsbereich, die Frage nach dem Wie und nach dem Was, aber nicht nach dem Warum. Und ich glaube, das ist eigentlich die wichtigere Frage.
Bezogen auf die Offenheit gibt es ja noch das schöne Zitat, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, der sieht in jedem Problem einen Nagel. Also wenn man viele Werkzeuge hat, hat man vielleicht auch einen offeneren Blick für die Probleme und die neuen Lösungen. Aber jetzt würde mich auch interessieren, Steffi Wössner, Lehrerin gewesen, wie haben Sie Feuer gefangen für Design Thinking?
Ja, also ich glaube, das Warum ist, dass ich selber seit Anbeginn und seit ich mein Studium beendet habe, ganz klar festgestellt habe, ich muss weiterlernen. Also ich habe nicht dann irgendwann gesagt, ich habe jetzt ein Diplom, ist fertig, ich muss nicht mehr lernen, sondern ich bin sehr, sehr lernbegierig. Ich studiere auch nebenbei noch Game Studies und mache noch 2 Masterarbeiten, einfach weil ich Neues dazulernen möchte, neue Perspektiven auch sehen möchte. Und da bin ich irgendwann auf Design Thinking gestoßen im Rahmen von Recherchen zur Zukunft und also auch in Verbindung mit Futures Thinking, was ja manchmal so als neues Design Thinking auch bezeichnet wird. Das ist nicht die Lösung für alle Probleme, das ist nichts. Aber man kann es einfach auch schön verbinden mit Ansätzen, die ich sehr gerne nutze.
Futures Thinking, das neue Schweinderl, was durchs Dorf getrieben wird?
Überhaupt nicht. Also nicht in Deutschland zumindest. Nein, das ist tatsächlich auch noch nicht gar nicht so jung. Es gibt in Amerika zum Beispiel das Institute for the Future. Das gibt es seit mehreren Jahrzehnten. Und das ist ein Institut, das wirklich versucht, Signale aus der Zukunft, also so nennen sie die, zu erkennen und einfach zu überlegen, wohin könnte es gehen? Was sehe ich, was heute passiert? Wie könnte sich das entwickeln? Und dann wird Storytelling gemacht damit. Und dann werden einfach Geschichten erfunden. Und man überlegt sich, möchte ich in dieser Zukunft leben? Möchte ich das unterstützen? Möchte ich vielleicht das nicht unterstützen? Und das ist auch ein Ansatz, der eben diese Challenges durchaus mit im Blick hat, die die Gesellschaft betreffen. Das ist aber in Deutschland kaum angekommen bisher. Eher an der Uni, wo langsam angefangen wird, davon zu reden. Aber ich habe es jetzt im schulischen Kontext noch nie wirklich wahrgenommen.
Wer Zukunft mitgestalten möchte und nicht nur als etwas erlebt, was auf uns zukommt, wer sich für das Thema Design Thinking interessiert oder Futures Thinking, ist herzlich eingeladen, in die Ausgabe von On 1323 reinzuschauen. Ich danke Steffi Wössner. Ich hatte einen teuflischen Spaß dabei, Advocatus Diaboli zu sein. Vielen Dank, Steffi.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war unsere Expertin für Design Thinking, Stefanie Wössner. Und hier nochmal die Zusammenfassung passend zur Ausgabe On in 5 Thesen. Design Thinking ist geeignet für einen Paradigmenwechsel. Es kann Schlüsselkompetenzen wie Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken fördern und kann dabei helfen, im Bildungssystem den Paradigmenwechsel auszulösen. Passend dazu ist der Begriff der VUCA- und Barney-Welt, die sich eben sehr schnell verändert, an die wir uns anpassen müssen. Design Thinking und Futures Thinking ist ein entscheidender Schritt, um Lernende auf diese sogenannte exponentielle Zukunft vorzubereiten. Stefanie Wössner zählt dazu auf, dass das Lernfabrikmodell im Bildungssystem überwunden werden muss. Sie sagt, es bedarf neuer Ansätze, die die Dynamik, Interaktivität und Innovationsfähigkeit fördern. Und genau das kann Design Thinking bieten. Außerdem entwickeln wir Kompetenzen, die besser auf die realen Herausforderungen vorbereiten. Also brauchen wir tatsächlich einen bildungspolitischen Wandel, so Ihre Zusammenfassung. Überholte Paradigmen müssen aufgelöst werden. Wandel kann nicht nur passieren, sodass wir auf ihn reagieren, sondern wir können ihn proaktiv gestalten in fächer- und altersübergreifenden Projekten und Herausforderungen. Das muss natürlich in die Lehrerausbildung und Fortbildung mit rein, damit das Rollenverständnis sich daran anpassen kann.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.